Bist du
ready? Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ich habe mich diesmal konzentriert. Ja, ich habe schon zweimal in den letzten, weiß nicht, 36 Folgen falsch gesagt. Nämlich, ich weiß nicht, was habe ich gesagt letztes Mal?
Freitagnachmittag Mount Erbrecht.
Ah, Mount Erbrecht, ja, genau.
Zeit für Erbrecht natürlich. Ja, diesmal hat es wieder gepasst. Danke.
Danke, lieber Andreas. Das letzte Mal waren wir im Fasching, wir sind noch immer im Fasching. Oder ist er jetzt schon vorbei? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert.
Naja, mittendrin.
Aber ich stelle dir natürlich wie immer eine Faschingsfrage am Anfang.
Bitte.
Ja. Kennst du den Kopi Luwak Kaffee?
Bitte wen?
Den Kopi Luwak Kaffee.
Nein, den kenne ich nicht. Was oder wer ist das?
Ich habe das vor vielen Jahren erklärt bekommen. Ich hoffe, es stimmt noch. Der Kopi Luwak Kaffee wurde mir erklärt. Mhm. Sei der teuerste Kaffee überhaupt. Und zwar wird er produziert mit Hilfe der Schleichkatzen.
Schleichkatzen?
Ja, die Schleichkatzen fressen die Kaffeebohnen.
Ja.
Und durch den Schleichkatzen eigene Verdauung werden diese Bohnen fermentiert und danach eingesammelt und dann kannst du kaufen.
Wahnsinn. Und das ist teuer auch noch, ist ja grauenhaft.
Wieso sagst du grauenhaft? Hast du den noch nie getrunken?
Also dieser Fermentierungsprozess irritiert mich.
Gebiet. Ja.
Schleichkatzen. Schleich.
Ja, das bringt uns zum heutigen Thema.
Die Schön, Christian.
Ja. Die Schleichkatzen. Wir haben uns nämlich heute ein Thema gewählt, das es, wie soll ich sagen, gar nicht gibt und kann man überhaupt drüber sprechen. Und eigentlich reden alle drüber immer wieder am Wirtshaustisch. Nämlich wir reden heute über die Erbschleicherin oder den Erbschleicher.
Ja.
Und jetzt schaue ich dich so an, mein Lieber, und frage dich als absoluten Top-Profi, was verstehst du drunter? Was ist überhaupt ein Erbschleicher?
Was ist ein Erbschleicher? Also ich meine, eins ist einmal klar, dass die Erbschleicherei kein Rechtsbegriff ist, dass die Erbschleicherei nicht per se etwas strafrechtlich oder auch irgendwie erbrechtlich Relevantes ist, sondern schauen wir uns den Begriff einmal an, Erbschleicherei, du hast vorhin von den Schleichkatzen gesprochen, da steckt ja so drin das Wort Schleichen, sich listig bewegen.
Schleichen.
Und darum geht es auch, ne? Jemand erschleicht sich eine Erbschaft, das heißt in listiger Weise, aber da sind wir jetzt auch nicht bei einem Rechtsbegriff, sondern bei einem allgemeinen Begriff. Ich würde meinen, dass man die Erbschleicherei so zu definieren hat, dass sich jemand in einer zumindest moralisch, vielleicht auch rechtlich verpönten Weise eben eine Erbschaft erschleicht.
Das fand ich jetzt aber so ein bisschen eigentümlich, ehrlich gesagt.
Ja bitte, was ist daran eigentümlich?
Naja, wir müssen ja aufpassen, was wir sagen, wir zwei. Und du hast gesagt, eine Person, die sich irgendwie listig da in das Vermögen setzt, da irgendwie in diese Erbenstellung. Mhm. Was verstehst du unter listig? Hast du gesagt, die Moral irgendwie, weißt du, was ich meine? Also ich erkläre, was ich meine.
Bitte,
für uns Juristen
da muss man
ist listig schon wirklich fast stärkster Tobak, nicht? Also listig heißt vorsätzlich den anderen in die Irre führen. Da ist man dann bald, die strafrechtliche List ist noch einmal was anderes beim Betrug, aber schon die zivilrechtliche List ist eine Beschreibung, die ja schlimmer gar nicht
ist. Ja, natürlich, aber du definierst das gleich zivilrechtlich oder rechtlich. Und ich glaube, man muss den Begriff weitersehen. Aber der Begriff Schleichen, das ist eben wirklich dieses sich listig bewegen, in listiger Weise zu einer Erbschaft kommen, in einem weitesten über den rechtlichen Begriff hinausgehenden Weise.
Zu einer Erbschaft kommen aus wessen Perspektive? Ich bin plötzlich so ein Advocatus Diaboli. Mir geht nämlich der Begriff ein bisschen auf die Nerven, sage ich dir. Und zwar dahingehend, dass er viel zu inflationär gebraucht wird. Mhm. Ja. Der Sohn beschwert sich darüber, dass sein Bruder ein Erbschleicher sei, weil der Papa ihn zum Alleinerben eingesetzt hat und ihm nur, ich weiß nicht, Goldbestände im Wert von 50 Millionen Euro hinterlassen hat. Mhm. Nicht, das ist dann der Erbschleicher. Oder irgendwo erbt, keine Ahnung, wird jemand zum Erben eingesetzt, der nicht den Vorstellungen der Kernfamilie entspricht. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein gemeinnütziger Verein, das sei ein Erbschleicher. Vielleicht fallen uns da noch Beispiele ein. Ich will damit nur sagen, ich glaube, in der Bevölkerung, zumindest bei mir, kommt mir dieser Begriff unter in einem unglaublich weit erfassenden,
ja, da hast du recht,
Bedeutung und eigentlich fast nie so, ja, diese ganz grauenhaften Dinge, die man im Fernsehen dann irgendwie sieht, in irgendwelchen billigen Drei-Groschen-Romanen, der weiß nicht, der eben sich da in eine Familie reinschleicht oder was,
ja,
ist mir
ja
auch eigentlich so fast, ja, noch nie so einen Fall
gehabt. Ich glaube, das wäre dann schon ein sehr weites Begriffsverständnis. Du hast recht, es wird wirklich inflationär verwendet und man hört es oft eben schon dann, wenn bei der Person selbst eine gewisse Enttäuschung Platz greift, ein Unverständnis für die Erbeinsetzung des anderen, ja, das Gefühl, der hat sich das doch nicht verdient. Ja, und dann spricht man schon von Erbschleicherei. Aber ich glaube, wenn man den Begriff richtig definiert, dürfte erst verwendet werden, wenn da zumindest von Seiten des Erbeingesetzten ein zumindest moralisch verpöntes Verhalten vorliegt, das eben kausal ist für die Erbeinsetzung.
Was meinst du mit moralisch verpönt?
Was ist für, ja, das ist verpönt? Natürlich extrem schwierig.
Du bist für mich eine Instanz.
Ja? Ja, auch eine moralische Instanz.
Nur eine moralische, rechtliche bist nicht.
Das war jetzt gemein.
Ja, entschuldige.
Das war jetzt aufgelegt, gewiss.
Ich bitte um Verzeihung.
Nein.
Förmlich.
Ist, glaube ich, schwierig, das näher einzugrenzen. Man tut sich wahrscheinlich leichter, wenn man da irgendwelche Beispiele entwickelt.
Ja, es geht um viel, so wie ich immer sage, nicht? Also wie es ja, glaube ich, oder von mir, ich sage das unentwegt und permanent, unsere Welt verändert sich so rasch, die Möglichkeit durch Erwerbseinkommen reich zu werden, seine Vermögensverhältnisse zu verändern, werden zunehmend schwieriger bis unmöglich, während die Möglichkeit durch eine Erbschaft sich in eine andere Vermögens- und Lebenslage zu versetzen enorm groß ist. Die potenziellen Erblasserinnen und Erblasser werden immer älter. Die Familienzusammenhänge, ich weiß es nicht, die werden loser im hohen Alter. Oder ich sehe natürlich nur so kritische Fälle. Aber es ist natürlich, wenn da jemand verstirbt mit 86, womöglich ohne Kinder, sondern nur Verwandte in den Seitenlinien, dann sind die Beziehungen oft logischerweise gelöst über die Jahrzehnte. Mhm. Und dann gibt es schon halt auch mitunter überraschend eingesetzte Erben aus der Sicht der Verwandten.
Ja, müssen keine Erbschleicher sein. Aber du hast
sie
natürlich...
Sind auch meistens
du sind doch meistens.
Also aus der Sicht richtig. Der Verwandten, nämlich, und das wieder
zum Begriff, ja,
alle recht. Schreien immer Erbschleicher. Ja. Vielleicht kommt das daher, dass viele Menschen glauben, es haben zu erben die Verwandten.
Mhm, das könnte sicher auch sein. Recht, ja.
Ja, das ist nicht dieses alte, ja, altgermanische Bild. Ja. Es dürfen überhaupt nur die Verwandten erben und dieses Testamentsrecht, das ja, deswegen bin ich auch so aversiv gegenüber diesen Begriff irgendwie, weil für mich ist die Testierfreiheit, die Eigentumsfreiheit eigentlich, ja, schon das rechtlich, für mich persönlich, enorm hochstehendes Gut. Und dieser Gedanke der Familienbindung des Vermögens, gebe ich schon zu, aber das weißt du, die ist bei mir persönlich geringer ausgeprägt. Ich bin ja auch ein rechtspolitischer Kritikraxi des Pflichtteilsrechts. Das passt natürlich dann zusammen. Und diejenigen, die das Pflichtteilsrecht verteidigen, finde ich auch ganz interessant, die bringen oft vor oder mitunter, es sei so wichtig, weil für den Fall dieser odios anmutenden Erben, nicht der Erbschleicher, oh, wie wäre es ein Erbschleicher, der schafft das wenigstens einen Ausgleich und dann kriegen die wenigstens die Hälfte, die nachkommen. Ja. Also Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich, ob man nicht den Begriff bekämpfen muss.
Ja, der Begriff
muss, es gibt eigentlich keine Erbschläge. Es gibt, es mag fassbar. Betrüger geben, in diesem Fall fürs Kriminal. Und ansonsten gibt es Personen, die den Verstorbenen oder die Verstorbene davon überzeugt haben.
Ja, weil es braucht natürlich, egal wie sehr er schleicht, der Erbschleicher unter Anführungszeichen, es braucht ja auf der anderen Seite immer noch die Willensbildung beim Erblasser, die eben dann dahin geht, dass er ganz bewusst diese Person zum Erben beruft. Und solange das gegeben ist, glaube ich, ist es auch ganz schwierig, das Verhalten des Schleichenden irgendwie auch nur als moralisch bedenklich zu bezeichnen.
Ich glaube, man merkt an uns beiden und an unseren Bemühen, hier irgendwelche Sätze zu bilden, wie schwer sich eigentlich Spitzenjuristen, pardon für den Begriff, tun, wenn sie mal über was anderes reden.
Als ja, stimmt.
Ja, der Erschlag, ja, ja.
Ich würde vorschlagen, ja,
und daher würde ich dich jetzt auch bitten, Paragraphen. Kannst du mal bitte ja. irgendwelche Paragraphen
also, nehmen? Also wenn wir uns überlegen, die Erbschleicherei, wie schützt denn das Gesetz, und jetzt kommen wir zu unseren Paragraphen, den Erblasser und den wahren Willen des Erblassers vor solchen Erbschleichern. Da haben wir welche Bestimmungen? Da haben wir einerseits natürlich ganz zentral den Paragraph 540, eine Bestimmung über die Erbunwürdigkeit, die uns sagt, wer absichtlich die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu vereiteln versucht, etwa indem er ihn zur Erklärung des letzten Willens gezwungen oder arglistig verleitet hat, der ist erbunwürdig. Also wenn ich arglistig verleite oder zwinge, ein Testament zu meinen Gunsten zu errichten, dann bin ich erbunwürdig. Also hier greift das Gesetz ein und sagt, das geht natürlich nicht, das greifen wir erbrechtlich auf, da ist der Erbschleicher erbunwürdig. Was interessiert...
Moment, das ist der 540.
Ja.
Der verlangt ja wohl einen Vorsatz.
Mhm. Nein, das ist sogar eine Absichtlichkeit, ja.
Mhm. Es muss dem, ich habe es da nämlich so auch da aufgeschlagen von Neumeier, es muss Absicht, es ja. muss der Person darauf ankommen, dass der wahre Wille vereitelt wird.
Mhm. Mhm. Und ich meine jetzt, wenn wir uns das, bleiben wir doch kurz stehen
ja, bei gerne,
diesen Erbunwürdigkeitstatbestand, wenn ich mir da vorstelle, da gibt es schon Phänomene, in denen dieser Tatbestand tatsächlich realiter zur Anwendung kommt. Anwendung im Sinne von, dass man es beweisen könnte, nämlich wenn irgendwie eine Urkunde gefälscht wird.
Mhm.
Nicht, das ist das gefälschte Testament. Aber Phänomene, bei denen, wie soll ich sagen, der Verstorbene durch was auch immer veranlasst wird, einen formell korrekten testamentarischen Willen darzustellen, also ein Testament zu regen, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass das jemals erwiesen würde, oder?
Naja gut, die Beweisfrage ist natürlich eine schwierige, aber denk zum ja. Beispiel an folgenden Fall. Es gibt einen Pfleger,
okay.
der dem Erblasser sagt, also entweder Sie machen jetzt ein Testament zu meinen Gunsten oder ich werde Sie sehr schlecht oder gar nicht mehr pflegen. Und wir sind zu zweit.
Was heißt, wir sind zu zweit?
Es gibt nur mich als Pfleger
ja.
und ich höre dann einfach auf zu pflegen.
Ja, was ist mit dem Fall?
Und dann macht er ein Testament.
Ja, wie sollte das jemals bewiesen werden,
die diese Geschichte? Die Frage ist natürlich was anderes. Ja,
nein, das ist das für mich
hier. Gibt es aber eine OGH-Entscheidung?
Gibt es eine wirklich?
Genau zu diesem Sachverhalt, eine alte OGH-Entscheidung.
In der das festgestellt werden kann. Also, warum es jetzt an der Stelle nur geht, ich wollte eben, dass wir wegkommen von abstrakt und so, so wie im Lehrsaal und im Hörsaal, sondern. Ja, wollten wir jetzt vorstellen, ist das vorstellbar, dass man das Reale da mal beweisen kann?
Sicher schwierig, nicht? Weil wer ist da dabei? Wer kann darüber eine Aussage treffen? Aber vielleicht gelingt es doch. Also wie gesagt, eine OGH-Entscheidung gibt es, wo es genau um diesen Fall geht. Der Pfleger droht damit, die Pflege einzustellen. Ja? Also das wäre zum Beispiel etwas, das ihn erbunwürdig machen würde, beziehungsweise wären wir da wahrscheinlich schon auch beim, was ist das, Paragraph 565, glaube ich, wenn ich kurz blättern darf, dass eben diese letztwillige Verfügung unter Zwang errichtet wurde. Also solche Fälle gibt es schon, die Beweisfrage ist natürlich eine schwierige.
Eine unmögliche. Gut, aber bitte. Ich kann mich erinnern an folgende Situation. Da war ich Konzipient bei einer wunderbaren Anwaltskanzlei, wo ich ausgebildet wurde. Und da hat unten im Foyer, das war noch so eine Kanzlei, da konnte man einfach hinkommen, anläuten und dann wurde man vorgelassen und dann wurde ein Anwalt im Haus gesucht für die Partei, die da erschienen ist. Und da kam eine uralte Dame und es wurde im Haus herumtelefoniert von den Sekretärinnen, ob ein Anwalt vorhanden wäre. Und der Einzige, der juristisch gebildet war, war ich. Und dann bin ich da runtermarschiert und da war diese alte Dame ganz in Schwarz, es war unglaublich berührend, irrsinnig nett, die mir erklärt hat, dass ihr Mann gerade gestorben ist. Und sie hat so ein Problem, weil sie hat ihr Haus 2 Monate vor dem Tod einer Person geschenkt, die ihr gesagt hat, wenn sie ihr das Haus schenkt, dann kann sie den Mann heilen. So kann ich sagen.
Ja. Und wie ist das weitergegangen?
Ja, und da war so eine Situation, nicht abstrakt, würdest du sagen, also das ist ja wohl das Aller. Ja. Also ich meine, das ist ja wohl wirklich, also die Geschichte ist genauso niederträchtig, wie sie für sie klingt. Aber in meinem Kopf ist dann abgelaufen das Ratterbild, naja, wie beweise ich das? Du verzeihst, wenn ich darauf hinweise, es war ein Schenkungsvertrag in Gestalt eines Notariatsaktes. Das heißt, ich musste damit rechnen. Wenn man das irgendwie jetzt rechtlich verfolgt oder versucht anzufechten, dann wird wohl der Notar seine Wahrnehmung, die er hatte, besonders überzeugend kundtun. Und die Wahrnehmung, damit musste ich rechnen, wird wohl gewesen sein, also ich weiß von dieser Räubersgeschichte nichts.
Das wird so gewesen sein. Ja.
Das heißt, totaler Beweisnotstand. Und das fand ich, war völlig überfordert. Ich wusste nicht, wie ich der Dame helfen soll. Und sie hat so, war ganz verzweifelt, natürlich hat alles verlangt. Und dann habe ich einen befreundeten Anwalt, das war der, ich hoffe jetzt nicht böse, wenn ich ihn nenne, Dr. Dohr, habe ich angerufen und gesagt, Michi, hallo, was mache ich da, diese Situation? Und der hat dann gesagt, ist überhaupt kein Problem, die lassen wir für Sachwalter. Und hat sie bei der Hand genommen, ist mit ihr zum Bezirksgericht gegangen. Die Dame war natürlich auch an der Grenze, wer macht denn auch so ein Geschäft? Und das ist dann ganz flott marschiert, die wurde besachwaltet, also gegangen. Und der Beschenkte hat dann schon allein aufgrund dieses ganzen Riesenbahös mit dem Notar sofort sich zurückgezogen und gesagt, naja, wenn das so ist, dann geben wir die Liegenschaft zurück. Ja.
Na bitte.
Also sowas gibt es schon. Ja. Aber daher kommt auch meine giftige Frage eben, Beweisbarkeit.
Ja, aber in deinem Fall hattest du ja zumindest die Geschenkgeberin noch da.
Ja, das ist, ne? Das war das nicht
Problem
einmal,
im Erbfall, dass der Erblasser nicht mehr da ist. Ja?
Sie war beim Geschenk, stimmt.
Das heißt, also diese Erbunwürdigkeit, ja, die gibt es, aber ob das in der Praxis dann oft wirklich hilft, ist die Frage. Du hast gesagt, wir sollen noch weitere Bestimmungen.
Gut, also das ist das ist irgendwie ja der Bösewicht, nicht schwer zu beweisen, dieser Bösewicht. Und jetzt diese Fälle, wo irgendwie die Angehörigen oder Leute enttäuscht sind, die in älteren Testamenten eingesetzt wurden, die dann da diese verleumderische Behauptung aufstellen. Welche Bestimmungen, lieber Andreas, sind denn jetzt da diejenigen, die sich mit den Voraussetzungen der wirksamen Verfügung im Sinne von freier
Entscheidung beschäftigen? Wir sind im Grunde dann wirklich nur bei der Frage, ja, war der Testator erstens testierfähig?
Okay,
die 566, das müssen wir uns dann noch genauer anschauen. War er testierfähig? Hat also die Bedeutung und Folgen seiner letztwilligen Verfügung verstanden und konnte sich entsprechend verhalten, wie es im Gesetz steht? Mhm. War er also testierfähig oder war die Testierfähigkeit vielleicht nicht mehr oder nicht mehr ausreichend gegeben? Und der Paragraph 565 interessiert uns noch, der letzte Wille muss bestimmt mit Überlegung ernst sowie frei von Drohung, List und wesentlichem Irrtum erklärt werden. Beim 565 sind wir natürlich wieder bei einem ähnlichen Thema wie bei der Erbunwürdigkeit. Das muss man einmal beweisen, dass da wirklich eine List da war, dass ein Irrtum vorlag. Interessanter und ich glaube in der Praxis ist wahrscheinlich die Testierfähigkeit das, was...
Wir lassen uns beim ersten bleiben, weil es natürlich schon die zentrale Bestimmung natürlich ist im Hinblick auf die Vorstellungen der Enttäuschten. Nicht, weil was ist die Vorstellung der enttäuschten Personen? Die Vorstellung ist, der Verstorbene wollte das nicht wirklich. Er wurde irgendwie beeinflusst. Das ist die Behauptung. Er wurde eben umschlichen, um jetzt auch einmal das in den Mund zu nehmen. Ich denke weiterhin nur an die Schleichkatze. Noch nie diesen Kaffee getrunken, aber irgendwann kaufe man. So, also das ist irgendwie die Vorstellung von denen. Und da muss man eben alle darauf hinweisen, ja, das ist ihre Vorstellung oder ihre Behauptung, aber ob es wirklich so war, das werden wir als Rechtsordnung im Rahmen eines Beweisverfahrens vor dem Richter klären oder zumindest zu einer Einschätzung kommen, die dann die Grundlage des Beschlusses oder Urteils ist. Und das Beweisverfahren ist herausfordernd. Warum? Du hast das eh schon genannt. Der ist nicht mehr da. Oder die nicht. Also die Person, die da angeblich so irgendwie manipuliert worden sei, ja, die ist nicht mehr da. Und nach deiner Erfahrung, aber das ist vielleicht mehr so meine Prozesserfahrung als Anwalt gefragt, ich stelle jetzt trotzdem als Frage, macht es da vielleicht auch einen Unterschied, in welcher Form so eine letztwillige Verfügung errichtet wurde? Nämlich insbesondere, ob die besondere Form des notariellen Testaments gewählt wurde, die ja bedeutet, dass ein Angehöriger deines Berufsstandes nicht nur dabei ist, sondern sich auch besonders über die Absichten der Person
macht sicher einen enormen
einen großen Unterschied bei der Beweisbarkeit.
In welchem auch tatsächlichen Rahmen das Testament errichtet wurde, ob da jemand wirklich zum Notar, zur Notarin gegangen ist, es dort eine Besprechung gegeben hat, der Notar sich vergewissert, und das muss er ja, wenn das ein notarielles Testament ist, dass das wirklich ernst ist, überlegt ist und wirklich dem letzten Willen entspricht. Und
entschuldige, wenn ich da dazwischen war.
Das muss er, nicht wahr?
Das muss er beim notariellen Testament. Das muss er beim allen oder den Leuten. Das notarielle Testament ist ein Testament im Rahmen eines Notariatsaktes.
Ja.
Oder eines notariellen Protokolls, also nicht, Achtung, nicht etwa nur ein Testament beim Notar, der kann ja auch das Fremdhändige machen und begleiten. Genau. Also eine nochmals besondere Testamentsform, notarielles Protokoll oder Notariatsakt. Und dort, lieber Andreas, das weißt du natürlich im kleinen Fingernagel, da gibt es in der Notariatsordnung besondere...
besondere Bestimmungen und Pflichten, die der Notar einzuhalten hat, nämlich der hat wirklich sich zu vergewissern, erstens, dass aus seiner Sicht der Testator testierfähig ist und dass er wirklich weiß, was er tut, dass er das ernst meint, dass er einen Willensentschluss gefasst hat, darüber wird auch gesprochen. Und das macht natürlich so ein notarielles Testament besonders sicher, besonders fest. Und da wird es dann für die gesetzlichen Erben natürlich wesentlich schwieriger, hier erstens einmal eine Testierunfähigkeit zu beweisen. Ja,
das würde ich gerne verzeihen, das würde ich gerne trennen.
Ja, müssen wir auch trennen.
Diese Testierunfähigkeit ist was anderes. Ja,
aber da
bist du als Notar nicht der Experte.
Nein, der Experte nicht, aber natürlich indiziert das schon auch einiges.
So kommen,
hast du natürlich vollkommen recht.
Aber
zumindest ist hier gesichert ein Rahmen, wo es schon schwierig wird, dann noch anzunehmen, dass da irgendein Zwang, eine Drohung dahinter stand. Kann natürlich auch sein, ja. Aber bei einer privaten Testamentserrichtung, bei der niemand zuschaut, irgendwo in einer Wohnung, der ist ganz allein oder nur mit dem Erbschleichenden zusammen, da kann das dann schon eher angenommen werden als bei so einer sicheren Testamentserrichtung.
Na, ich finde das total spannend und ein Thema für sich, diese ganz, ganz späten Testamente und auch, jetzt denke ich an den Notar oder die Notarin und an Parteien, die zu dir vordringen und sagen, wir brauchen sie, wir wollen noch ein Testament errichten. Vielleicht, dass ich das auch mal abfrage, ich glaube, das ist auch allgemein nicht bekannt, du wirst konfrontiert mit so einer Situation, die dir vielleicht ungewöhnlich erscheint, mhm, oder wo die Testierfähigkeit, zu der wir jetzt gleich nochmal kommen, für, mhm, dich, für dich, mhm, selber als, mhm, Laie, so wie ich einer bin, medizinisch, fraglich erscheint. Ich glaube, gilt bei euch dann die Regel, ich würde es vermuten und begrüßen, im Zweifel machen wir ein Testament, oder nicht?
Im Zweifel machen wir ein Testament, völlig richtig, ja. Ja.
Und warum? Ich meine, du musst schon erklären, verzeih bitte.
Nein, aber natürlich, weil ich, also erstens einmal kann ich natürlich die Testierfähigkeit nicht abschließend beurteilen, du hast es schon gesagt, da fehlt uns der medizinische Sachverstand. Und im Zweifel erriecht ich es natürlich, denn es könnte sein, dass der Testator testierfähig ist und wenn ich dann das Testament nicht errichte, dann wird dadurch sein letzter Wille eben nicht verwirklicht. Das heißt, im Zweifel bitte das Testament errichten. Und ja, es kann natürlich sein, dass es sich später herausstellt.
Oder machst du einen Aktenvermerk über deine Wahrnehmung?
Über meine Wahrnehmung, auch über meine Zweifel hinsichtlich der Testierfähigkeit, wenn ich sie denn habe. Aber ich würde das Testament errichten. Es gibt natürlich Grenzen. Ne? Also wenn ich merke, dass es da überhaupt keinen Willensentschluss mehr gibt, wenn der sich nicht stringent ausdrücken kann, wenn er einmal so sagt und einmal so sagt zum Beispiel, dann errichte ich auch kein Testament, dann habe ich auch keine Basis dafür. Nicht?
Und sag jetzt, redest jetzt haben wir uns jetzt immer hineingekippt in diese Situation, dass man das Gefühl hat, der Testator, der ist irgendwie wirklich nicht mehr in der Lage, einen freien Willen zu bilden. Ja. Hast du auch Erfahrung mit Konstellationen und Situationen, wo die Begleitung des Testators dir das Gefühl vermittelt oder redet ihr darüber in der Branche, der wird da manipuliert, mir kommt das komisch vor? Ich meine, ich stelle mir das total schwierig vor. Sagt man dann, das mache ich nicht, weil es ist mir so merkwürdig? Oder?
Also ich muss dir dazu sagen, erstens einmal auch zum Thema Testierfähigkeit, dass ich in Fällen, wo mir das ein bisschen unklar erscheint, sehr gerne und immer wieder einen Sachverständigen beiziehe, der dabei, mhm, ist, der ein begleitendes Gutachten macht, der auch Beitritt im notariellen Protokoll, wenn ich eines mache. Das halte ich auch wirklich für wichtig, auch für wichtig im Sinne des Testators, im Sinne, mhm, der Festigkeit des Testaments. Aber was du jetzt beschrieben hast, diese Begleitumstände, nicht? Das beginnt ja schon damit, das haben wir immer wieder, da kommt die alte Dame oder der alte Herr zu uns in die Kanzlei mit irgendeiner Begleitperson. Mhm. Und man hat dann oft schon so ein seltsames Gefühl, muss ja nicht berechtigt sein, aber oft überkommt ihnen dann das Gefühl, da könnte irgendwie was Erbschleicherisches vielleicht dahinterstehen. Zumindest ist immer dann Vorsicht geboten, wenn sozusagen der potenzielle Erbe den Testator an der Hand nimmt und in die Notariatskanzlei geht. Und was ich dann immer mache, und dazu würde ich auch dringend raten, ist, dass die Besprechung, darauf bestehe ich, nur mit dem Testator alleine erfolgt, da sitzt bei mir sonst niemand im Zimmer. Mhm. Und da wird sehr deutlich gesprochen. Also da würde ich unbedingt wirklich raten, solche Begleitpersonen nicht mitzunehmen. Ja,
mhm. Mhm. Ja, na, sehr spannend. Also bei diesen Streitigkeiten über die Wirksamkeit, also ich nenne es jetzt später letztgültiger Verfügungen, also von Personen, die diese Verfügungen im hohen Alter richten, kann ich gleich allen sagen, jetzt als Prozessanwalt, da ist das Thema der Testierunfähigkeit dann sofort da. Ja. Denn das ist eine Frage, die man zwar extrem, auf den ersten Blick natürlich extrem schwierig beweisen kann, die Testierunfähigkeit, weil ja die Person nicht mehr vorhanden ist, aber in der Prozessrealität, wenn man so will, die Klärung dieser Frage recht pragmatisch stattfindet, indem ein Sachverständiger bestellt wird, der die Person niemals gesehen hat und der dann die, so sie vorhanden sind, medizinischen Unterlagen über den Verstorbenen studiert, möglicherweise auch, das sind die Bezirksrichter ganz verschieden in der Art, wie sie den Prozess führen, dabei ist bei der Beweisaufnahme, wenn die verschiedenen Leute einvernommen werden und der dann ein Gutachten über die Testierunfähigkeit errichtet, die ja, nämlich die Testierfähigkeit, sehr niedrig angesetzt ist. Mhm. Ich glaube, das muss man einfach jetzt auch einmal sagen. Ja. Die Testierfähigkeit ist nach unserer Rechtsordnung extrem niedrig angesetzt, geringer als die Geschäftsfähigkeit, was per se, finde ich, schon einmal interessant ist rechtspolitisch. Also ja. Der Gesetzgeber möchte offenbar tunlichst Testamente ermöglichen im höchsten Alter. Mhm. Die Suche nach dem letzten, gerade noch freien Willen.
Das ist interessant.
Ja. Das ist interessant, ja. Und das führt in einer Gesellschaft, in der die Menschen Gott sei Dank immer älter werden, deren Vermögen auch immer größer werden, natürlich zu einem, zu einer Verdichtung dieses Themas, um es einmal vorsichtig zu formulieren.
Schenken darf ich dann vielleicht nicht mehr, testieren aber schon noch.
Genau, genau.
Ja.
Und und da kommt es halt, also wenn ich immer sage, wenn wir so reden über Erfahrungen, das ist auch ein bisschen problematisch, nicht? Das ist alles irgendwie so anekdotische Argumentation, warum diese paar Prozesse, die ich geführt habe, ich weiß nicht, was werden es sein, keine Ahnung, 100, 200, in den letzten 20 Jahren sind ja nicht so viel. Nicht? Das sind ja immer nur so Ausschnitte. Außerdem, meine Ausschnitte sind Ostösterreich, Wien, wer weiß, wie es in Tirol zugeht. Da hast ja du einen besseren Überblick, nicht? Weil ihr Notarier tauscht euch ja aus, ihr seid ja ein Netzwerk. Tauscht
uns ein bisschen aus, ja.
Da gibt's ja da.
Aber weißt du, was ich so interessant finde, ist, ich meine, wenn Testierunfähigkeit gegeben ist, dann ist Testierunfähigkeit gegeben, wenn sie dann auch bewiesen werden kann. Aber was mich so interessiert, ist der Graubereich, ja? Wo jemand zwar noch testierfähig ist, weil wo diese Grenze genau verläuft, ist ja auch schwierig zu sagen, aber wo jemand eben schon ein gewisses Alter hat, wo vielleicht ein gewisses Maß an Suggestibilität, an Manipulierbarkeit gegeben ist, auch eine Schwäche, Abhängigkeiten zu einer Pflegeperson oder zu den Nachbarn, zum nächsten Umfeld und so weiter, wo also insgesamt eine Situation vorliegen kann, auch eine persönliche Konstitution vorliegen kann, wo wir noch nicht bei der Testierunfähigkeit sind, aber wo es leichter durch Einwirkungen von außen zu einer Formation des Willens, des letzten Willens in eine bestimmte Richtung kommen kann. Das muss man einfach aussprechen. Da sind wir oft dann im Ergebnis bei Testamenten, die im Hinblick auf die Voraussetzung der Testierfähigkeit und im Hinblick auf die Erbunwürdigkeit und alles, was wir jetzt besprochen haben, unbedenklich sind. Aber wo man sich schon fragen kann, ist es nicht vielleicht in manchen Fällen auch bedenklich, dass jemand dann in so einer schwachen Position, aus so einer schwachen Position heraus sich vielleicht leicht lenken lässt in eine gewisse Richtung?
Ja, ist natürlich total heikel, finde ich.
Ja, ja,
ist nämlich diese Gedankengänge sind deswegen so heikel, weil man ja vom subjektiven Vorverständnis und von Bildern einfach, man kann sich von denen nicht lösen, von irgendwelchen Vorstellungen, keine Ahnung, woher wir die haben, nicht aus irgendwelchen Filmen oder Fernsehserien, vielleicht hat man den einen oder anderen Fall gesehen, aber meine berufliche Erfahrung ist jedenfalls jene, es ist jeder Sachverhalt dann doch irgendwie anders und jeder Sachverhalt ist irgendwie ungewöhnlich. Mhm. Also ungewöhnlich im Sinn, mal da mit einer Schablone drüber zu gehen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Ja. Und der österreichische Gesetzgeber, glaube ich, hat schon eine Schablone zu deinen Gedanken, nämlich die Schablone lautet, mir ist wurscht. Ne?
Ja.
Also es ist zum Beispiel, was man ja auch hier, wir nennen die Dinge beim Namen, es ist ohne weiteres rechtlich, ohne weiteres nicht, es war strittig, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass der Pfleger oder die Pflegerin der letzten 2 Jahre zum Alleinerben eingesetzt wird. Es ist also nicht, das Gesetz sagt nicht, wenn du Pfleger bist, dann kannst du nicht erben. Es ist insofern ganz interessant, weil im Rahmen der Pflegegesetze, ich glaube, die sind ja Ländersache oder zumindest zum Teil bereits sind Ländersache, das Verbot der Geschenkannahme besteht. Also in jedem Landesgesetz ist es dem Pfleger untersagt, vom da über das Entgelt hinausgehend, die Details sind dann immer verschieden geregelt, aber sich dann noch zusätzlich Schenkungen geben zu lassen. Das Erben, glaube ich, steht irgendwie nirgendwo drinnen, ausdrücklich. Und dann hat sich die Frage gestellt, naja, erstreckt sich das auch aufs Erben? Und falls ja, ja, dann wird diese Norm verletzt, dieses Landesgesetz. Da steht dann drinnen, muss der Verwaltungsstrafe zahlen oder was auch immer.
Das ist die Rechtsfolge.
Aber ist dann das Testament unwirksam? Mhm. Und da, lieber Andreas, hat uns ja der oberste Gerichtshof was gesagt, das war eh noch in den Medien.
Dass es nicht unwirksam ist.
Dass eine allfällige Rechtswidrigkeit, eine Verletzung dieser Verbotsannahmebestimmungen nicht bedeutet, dass das Testament
führt nicht zur Erbunfähigkeit der Pflegeperson. Ja. Aber das ist natürlich schon rechtspolitisch, finde ich, nicht uninteressant. Man könnte natürlich schon als Gesetzgeber gewisse Fallkonstellationen aufgreifen und sagen, da gibt es in manchen Situationen Abhängigkeiten, die heikel sind, und wir führen dazu Tatbestände ein, die eben für bestimmte Personen, bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse zur Erbunfähigkeit führen. Das wäre etwas, das man sich rechtspolitisch schon überlegen könnte. Stichwort Pflegepersonal, Krankenhauspersonal. Nicht?
Mhm. Wobei, eins will ich dir sagen, oder den Leuten, die zuhören, fand ich ganz interessant. Ich habe das damals angeschaut, in jedem Landesgesetz, also jetzt bin ich da im öffentlichen Recht, stand drinnen Geldstrafe. Mhm. Das wäre natürlich einer derartig begünstigten Person vollkommen Bovidel. Nicht? Also wenn du 10 Millionen erbst, okay, dann zahlst du die 2.000 Euro Geldstrafe und bist halt kein Pfleger mehr. Aber im Wiener Gesetz steht irgendwie auch drinnen der Verfall. Bezieht sich nur auf Geschenke, also man müsste das ausdehnen auf Erbschaften. Ich weiß nicht, ob das der Gemeinde Wien bekannt ist. Ich weiß auch nicht, ob das verfassungsrechtlich dann überhaupt halten würde. Also das sind solche Normen, die man, wo sich vielleicht einmal jemand drüber dissertieren mag, das wäre ganz interessant. Aber dort steht sogar der Verfall der Zuwendung drinnen zugunsten der Gemeinde Wien. Finde ich ganz spannend. Ja, also der Pfleger kann, da gibt es keine absolute Unmöglichkeit. Es kann auch, ist ja mir passiert, nicht der Stumpf und der Logen, diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe von der alten Dame, die war dann so wahnsinnig dankbar, biografisch zutreffend, was ich da sage, und hat mich dann zu sich gebeten, ich soll sie doch besuchen in Dorf oder wo immer das war, ja. Und ich habe gesagt, ja, ich ging vor, nein, ich habe keine Zeit, total unangenehm, ich will die dort nicht besuchen. Und irgendwie nach 1,5 Jahren hat sie mich weich gekauft und dann habe ich die dort besucht und die saß vor mir und wollte mich zum Erben einsetzen. Kein Scherz.
Ja.
Und ich habe zu ihr gesagt, na, danke, also es geht alles nicht. Und, also im Sinne von, mache ich sicher nicht, das machen sie nicht, bla bla bla. Mhm. Warum erzähle ich diese Geschichte? Natürlich, damit Sie alle glauben, ich bin der absolut heilige Bonifatius. Ist auch so, aber vor allem, um eine Überleitung dazu zu haben, gehen wird's. Man kann den eigenen Rechtsanwalt, auch den Notar, lieber Andreas,
ist mir aber noch nie passiert, nicht einmal so eine Anekdote.
Ja, das musst du jetzt nicht sagen. Nein, aber es gibt auch da keine Verbote, keinen Ausschluss.
Weil unser Gesetz eben primär ansetzt, nicht sozusagen auf der Seite des potenziellen Erben, sondern bei der Testierfreiheit.
Das hat auch der Oberste Gerichtshof in dieser Entscheidung betont.
Und man darf eben, und so ist es in unserem Erbrecht eben insgesamt geregelt, man darf auch unvernünftig testieren, was immer unvernünftig ist. Man darf auch in einem Zustand einer gewissen Naivität testieren. Man darf testieren, wie man will, mit den Grenzen, die wir schon beschrieben haben. Ich habe zum Beispiel, das ist schon viele Jahre her, einen Testator gehabt, der kam so alle 4, 5, 6 Wochen zu mir und hat ein neues Testament errichtet. Der war schon etwas älter. Ja. Aus meiner Sicht testierfähig, der hat gewusst, was er wollte und was er getan hat, aber hat jedes Mal eine andere Dame einsetzen wollen, weil er sich immer neu verliebt hat. Der war entzückend. Der ist immer durch die Josefstadt gegangen, hat sich immer neu verliebt und wollte immer einsetzen. Ja? Wahrscheinlich aus meiner Sicht testierfähig, aber natürlich hat man gemerkt, dass da bei ihm in seinem hohen Alter schon auch eine gewisse Infantilität eingesetzt hat. Aber sowas greift unser Gesetz nicht auf. Man darf auch so testieren, sofern man noch testierfähig ist. Aber ich möchte nur eins dazu sagen, weil für mich sich auch die Frage stellt, wie kann ich mich denn selbst davor schützen, dass ich vielleicht einmal mit 94 in einer Situation der Abhängigkeit, der vielleicht erhöhten Manipulierbarkeit ein dann vielleicht, ich sage es jetzt, unvernünftiges Testament
mache. Aus heutiges.
Aus heutiges.
Das macht es so schwierig, ja, aus heutiges.
Ja, schon.
Aber okay, ich verstehe dich. Ist auch ein wirklich wichtiger Gedanke der Beratung.
Da wäre es für mich schon interessant, dass man sich nicht zumindest doch einschränken können sollte auf eine erhöhte Form des Testaments. Das ist ja nicht zulässig.
Ja, ich glaube, das hatten, irgendwann haben wir schon
das haben wir, glaube ich, schon einmal besprochen.
Beschreib es noch einmal. Also, bitte,
also es ist nicht, wenn ich ein Testament errichte und verfüge in dem Testament, dieses Testament kann nur widerrufen werden durch mich in der Form eines notariellen Testaments, dann ist diese Selbstbeschränkung nicht wirksam. Das wird ausdrücklich ausgeschlossen. Und ich halte das eigentlich, die Lege Ferenda, für überdenkenswert. Denn dieser freiwillige Selbstschutz zu sagen, mir ist es wichtig, dass ich das auch später mal möglichst wohl überlegt mache. Ich möchte mich selbst ganz bewusst in diese erhöhte Form begeben. Ich möchte mein Testament schützen davor, dass ich vielleicht einmal übereilt ein neues Testament mache und das widerrufe. Das wäre etwas, das meines Erachtens einmal überdacht werden sollte, ob man hier nicht eine Gesetzesänderung machen sollte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian.
Ich finde den Gedanken von dir sehr spannend und möchte aber vorher noch einmal betonen, zustimmend in der Tat. Es ist dem Gesetzgeber insgesamt, was man ja auch bei der Entwicklung der Formen sieht und was man auch daran erkennt, wie die Form zum Beispiel der besachwalteten, heute Erwachsenenvertretenen, wie die abgeschwächt wurde, ja, wie die besonderen zusätzlichen Hürden einer äußeren Form vom Gesetzgeber beseitigt wurden, weil der, wie soll ich sagen, im Zentrum stehende Gedanke des Gesetzgebers ist, die Freiheit der Disposition eines bloß testierfähigen, das reicht, möglichst zu verwirklichen. Also das ist, es ist, und daher hat sich der Gesetzgeber bei uns nicht, was heißt durchgerungen, will ich gar nicht sagen, das wird ja gar nicht diskutiert, nämlich, bevor ich zu deinem Vorschlag komme, theoretisch zu sagen, wir erschweren die Formen typisiert ab einem gewissen Alter. Wäre ja auch denkbar. Wir lassen ab einem gewissen Alter, natürlich muss man das irgendwie typisieren und sagen, irgendwann, keine Ahnung, bitte verzeihen Sie mir da draußen, ab dem 85. Lebensjahr oder 80. Lebensjahr, dann Testamente überhaupt nur noch zu mit einer erhöhten Form. Ja,
das wäre aber wahrscheinlich altersdiskriminierend.
Und das ist gar nicht leicht. Das ist, also da hätte ich keine Chance, da werden sie jetzt über mich drüber rollen. Das ist dann so Diskriminierung, Diskriminierung. Aber es geht ja nicht um eine Diskriminierung, sondern es geht ja eben um den Schutz der freien Disposition. Und jetzt zu dir.
Aber nur ganz kurz, Christian, entschuldige, dass ich da unterbreche. Ja, aber genau die Diskussion hatten wir ja auch beim Besachwalteten, wo eben die besondere Form aufgehoben wurde. Und ich habe das immer bedenklich gefunden, weil ich eben diese Formhürde als einen besonderen Schutz wahrgenommen habe für die betroffene Person. Aber der Gesetzgeber hat das als diskriminierend empfunden im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Und genau diesen Zugang hätten wir wahrscheinlich, Stichwort Altersdiskriminierung, wenn man dann irgendwo im hohen Alter eine Schwelle einziehen würde und eine höhere Form vorsehen würde. Ich musste sagen, ich habe immer gewisse Sympathien dafür, dass man hier in so heiklen Bereichen wirklich entsprechende Formvorschriften zum Schutz der Personen vorsieht. Ich habe das Gefühl, dass manchmal der Zweck der Formvorschriften vom Gesetzgeber nicht ausreichend gut erkannt wird.
Da rennst du bei mir offene Türen ein und ich glaube, diejenigen, die das anders sehen, insbesondere die Antidiskriminierer in diesem Themenzusammenhang, würden über mich da jetzt drüber rollen. Das muss ich halt in Kauf nehmen. Ich stimme dir da völlig zu. Ich sehe darin echt rechtspolitisch ein Problem und es überhöht sich noch, wenn man deinen Gedanken aufgreift, auf den ich noch nicht eingegangen bin, den ich für, wie soll ich sagen, für stupend auf der Hand liegend und zu begrüßen empfinde, nämlich hier geht es um eine freie Entscheidung des oder der Person, die da jetzt noch die Dinge voll in der Hand hat und die sagt, okay, ich möchte mich selbst für die Zukunft aber schützen. Mhm. Und selbst da sagt unser Gesetzgeber, du kannst dich selber nicht beschränken und sicher fühlen. Und das führt dann zu, auch schon alles erlebt, nicht zu völlig skurrilen Entwicklungen. Du hast ein Testament, das mit unendlich viel Akribie, mit den besten Beratern in einer komplexen Familiensituation errichtet wurde, über Monate erarbeitet wurde, der lebt noch oder die lebt noch 8 Jahre und dann kommt irgendwie kurz vorm Tod ein eigenhändiges Testament bestehend aus 2 Zeilen daher und haut alles um, wenn es denn wirksam ist. Aber die Form...
Aber um noch einmal ganz kurz zu den Besachwalteten zurückzukommen... ich fand diesen Zugang, entschuldige diesen Exkurs, den Zugang irgendwie so verfehlt, weil wo liegt denn das Interesse, wenn ich den Schutz der betroffenen Person im Auge habe? Es geht doch nicht darum, dass der möglichst leicht ein formgültiges Testament errichten können soll, sondern es muss doch eigentlich darum gehen, dass es möglichst zur Verwirklichung seines letzten Willens kommt. Und da schien mir die besondere Form des notariellen Testaments eigentlich gleichsam als ein Instrument für, wenn du so willst, ein barrierefreies Testieren im Sinne der betroffenen Person und im Sinne der Verwirklichung nicht irgendeines, sondern seines wahren letzten Willens.
Zustimmung und gleichzeitig der Hinweis an alle, da sind wir, glaube ich, davon gehe ich aus, in der absoluten Minderheit.
Da sind wir in der Minderheit.
Weil wenn du dir auch anschaust, im Erbrechtsänderungsgesetz diese geradezu, also ich finde überhaupt kein Eigenschaftswort dafür, Änderung dahingehend, dass die einmal eingetretene Erbunwürdigkeit eines wirklich ruchlosen Kindes zum Beispiel auch verziehen werden kann nach neuem Recht von einem Erblasser, der bereits testierunfähig ist. Und auch da der Gedanke des Gesetzgebers, na, man muss diesen Willen irgendwie möglichst seinen Willen noch, also wo einer, der wirklich ruchlos...
Ja, aber Achtung, entschuldige, das ist ein gutes Beispiel. Bei der Erbunwürdigkeit ist es noch was anderes, aber bei der Enterbung, dort ist es systemwidrig, dort ist es problematisch. Weil bei der Erbunwürdigkeit ist es ja zumindest so, dass hier jemanden unwertes Verhalten setzt und das Gesetz von sich aus unterstellt, das ist so schlecht, wir wollen, dass der erbunwürdig ist. Schon, und dann blickt das Gesetz noch einmal hin auf ein Verhalten seitens des Erblassers und sieht darin eine Verzeihung und das neutralisiert. Schwieriger, kann man auch darüber diskutieren, aber schwieriger wird es bei der Enterbung, wo der Verzeihungstatbestand per se nicht passt. Der gehört nur zur Erbunwürdigkeit. Der hat dort an sich vom System her eine grundsätzliche Rechtfertigung. Aber eine letztwillige Verfügung zu ändern durch Verzeihung, das ist wirklich...
Ich finde es spannend, dass du das sagst. Hast natürlich recht, systematisch ist das überhaupt schief. Ja, warum geht Erfolg? Das durch Verzeihung? Das ist natürlich komplett schief. Gehen? Aber bitte sag doch im Schritt davor, der Umstand, dass jemand, der wirklich nur noch Karotte ist,
bin ich eh bei dir.
Die Rechtsverhältnisse ändern kann durch einen Akt der Verzeihung. Welche Verzeihung, ja, nicht? Die dann irgendwie dokumentiert wird durch Handyvideos, wo man
bin ich bei Pflege dir, aber die größere
das, Kritik das war die muss erste
bei der Enterbung gelten. Das ist ja wirklich ein unfassbarer Systembruch, dass ein Testierunfähiger durch einen Verzeihungsakt, was immer das sein soll, seine letztwillige Verfügung widerruft.
Bist du halt richtig emotional
vor dem? Ja, da wäre ich wirklich emotional.
Ja, da bist du richtig gravurisch. Wir werden schon noch einen Kupiluwa-Kaffee irgendwo kriegen.
Na, das wäre jetzt nicht das Richtige.
Schnaps.
Schnaps.
Gut, dann nennen wir das die sogenannte Schnapsfolge.
Genau.
Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir.
Freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Tschüss.